Irmgard Lumpini, Heiko Schramm und ich, Herr Falschgold, haben Truman Capotes Music for Chameleons gelesen. Ihr beiden schon zum 8. Mal. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und das Resultat war eine Meinung, die in meiner Rezension wahrscheinlich nicht ganz der euren entspricht. Das ist bestimmt nicht vorweggenommen, oder?
Ich kann total nachvollziehen, dass es einen nicht so sehr interessiert, wie der Schriftsteller schreibt, sondern man eigentlich eher das Werk lesen möchte. Aber ich würde bei dem Buch widersprechen. Also Truman Capote ist der Einzige, finde ich, der komplett damit davonkommt und wo sehr interessante Einblicke quasi gegeben werden, wo er selber darüber schreibt und Einblicke gibt, was hat ihn wann bewegt, was hat er da gemacht. Und das ist in diesem einzigartigen Truman Capote-Stil geschrieben und diese Boshaftigkeit, die dann hinten rumkommt. Also er, wenn ich das kurz zitieren darf, Ich kann das nur schlampig übersetzen, weil ich habe es im Original gelesen. Es geht dann darum, dass er eben dieses neue Genre des Reportageromans schafft und sagt dann, dafür ist er kritisiert worden, aber einige Schriftsteller sind dann auf diesen Zug aufgesprungen, zum Beispiel Norman Mailer, der eine Menge Geld gemacht hat und viele Preise dafür gewonnen hat, es aber nie Non-Fiction-Novels genannt hat. Und dann sagt er, ist ihm auch egal, er wäre ein guter Schriftsteller und ein guter Kumpel und er ist sehr dankbar, dass er einen kleinen Beitrag zu seinem Werk leisten konnte. Und es kommt so böse daher. Es hat einfach sehr großes Vergnügen gemacht und ich finde, dass es sehr ehrlich ist, dass ein Schriftsteller, der zwar sagt, ich bin ein Genie, eben dann trotzdem blicken lässt, wie er daran gearbeitet hat und dass eben so eine Meisterschaft nicht vom Himmel fällt, sondern darin begründet ist, dass er seit seinem 8. Lebensjahr schreibt, fand ich sehr, sehr interessant.
Aber ihr habt ja wahrscheinlich meinen Ansatz verstanden, dass man sozusagen eingeschüchtert ist. Man sitzt da und sagt, das muss ich ja jetzt fast toll finden.
Nein.
Wenn ich was lese und jemand sagt, da habe ich ein ganzes Herzblut reingesteckt, dann getraue ich mich fast nicht mehr, eine kritische Meinung zu haben.
Also ich würde ganz kurz anmerken, wenn man die... Hallo, hier ist übrigens Heiko Schramm, Der Mann mit dem Klarnamen. Also es ist eigentlich auch heute wie immer, obwohl wenn ihr die Rezension gehört habt, würdet ihr ja denken, dass sozusagen Herr Falschgold auf der einen Seite kämpft gegen die übermächtige Armee von Frau Irmgard Lumpini und Heiko Schramm. Dem ist nicht so. Ich mache sozusagen die dritte Ein-Mann-Armee auf, was bedeutet, dass wir wieder drei sind, so wie sonst. Weil ich habe große Bauchschmerzen und große Probleme oder mich immer rumgequält mit dem Vorwort. Was heißt, dass dieses Vorwort, das ist auch die Frage, die ich heute in die Runde geben will, ob es dieses Vorwort wirklich braucht vor diesem Buch. Für mich fühlt sich das manchmal fast so an, als hätte ein Verlagschef oder ein Chef von einem Buchverlag zu Truman gesagt, schreib doch mal ein Vorwort, nimm doch die anderen mal mit, wer dich noch nie kennt. Die Geschichten sind zauberhaft, aber vielleicht gibt's nie genug her. Bring doch mal alle ins Bild zu deinem Gesamtwerk und dann haut das hin. Und vielleicht hat er es deswegen gemacht.
Weil was ist denn aus dem guten alten Spruch geworden, dass man Kunst nicht erklären muss?
Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich tatsächlich, ich glaube, alles von Truman Capote gelesen habe und mehrere Bücher auch mehrmals. Und jetzt nach den 7 Jahren, in denen ich, glaube ich, nichts gelesen habe, außer dieser eine Roman, der posthum veröffentlicht wurde, Sommerdiebe heißt er im Deutschen, Tolles Frühwerk, da war das einfach total gut zum Reinkommen. Also es sagt ganz viel über diesen Menschen und ich muss gleichzeitig auch gestehen, dass ich das so ein bisschen nachvollziehen kann, weil mich würde bei wenigen anderen Schriftstellern sowas reizen und das würde einen noch größeren Verriss produzieren, als zum Beispiel, mich interessiert es ein Scheißdreck, wie Uwe Tellkamp seinen Zettelkasten zusammenhält oder...
Also, das ist dasselbe Argument.
Was also, ich mache, weißt du, ja, auf der anderen Seite finde ich...
Weil
er das auf diese boshafte Weise macht, weil er tatsächlich zeigt, wie er schreibt und weil er ganz viel von sich offenlegt dabei, weil er wirklich zeigt, wie hat er das gemacht, warum hat ihn das interessiert. Ich fand zum Beispiel diesen Absatz auch ganz toll, wo er die zwei Gründe nennt, warum er versucht hat, im Journalismus was Neues zu schaffen. Und wir können ihm dankbar sein, weil der New Yorker im Abonnement ist deshalb so toll, weil die Leute gute Reportagen schreiben.
Aber genau das meine ich. Dieses Vorwort wäre ein fast fantastisches Essay im New Yorker gewesen, 1974 oder 1980.
Es gibt auch nicht ein Vorwort. In einer Geschichtensammlung von Raymond Carver gibt es ein Das ist, glaube ich, erste und letzte Stories. Da gibt es ein Vorwort von seinem Freund Richard Ford, den ich übrigens auch sehr schätze, womit ich hier ziemlich alleine bin, zumindest was dessen Spätwerk. Also um eure Ehre zu retten, meine Mutter hat das sozusagen das letzte Buch von Richard Ford vorwiegend dafür gelesen, dass sie einschlafen kann. So, also Raymond Carver schreibt eine Geschichtenerzählung und Richard Ford hat ein Vorwort und für mich war das sozusagen immer die 31. Story von 30, die Raymond Carver geschrieben hat. Und damit war das Problem gelöst. Der hat sozusagen aus seiner Sicht dazu geschrieben. Und umso öfter ich drüber nachdenke, ich hatte auch in meiner Rezension sozusagen, ich glaube, ich hatte 90 Seiten anstelle von den 8, die es jetzt geworden sind. Was heißt, wenn eine Seite passt, wäre es immer noch 10-mal zu lang. Das ist also, ich habe mich rangerobbt an meinen viel zu langen Text und hatte da unter anderem auch Fragen. Und zwar die Frage, muss man den Gesamtkontext, das Gesamtwerk kennen, um den Wert dieser Geschichten zu erkennen? Und wäre das nicht, da stimme ich mit Herrn Falkenhold überein, wäre das nicht auch ein fantastisches Nachwort gewesen, weil der Text an sich, das gesamte Vorwort, ist zauberhaft und ist faszinierend und ich will das gelesen haben. Die Frage, die ich stelle, muss es als Vorwort sein? Hätte es ein wunderbares Nachwort sein können? Okay. Weil sein schriftstellerischer Rückblick auf das Buch, und das ist für mich wirklich Teil des Buchs, ist die letzte Story. Die macht sozusagen den Sack zu. Und das Vorwort wäre für mich ein perfektes Nachwort.
Ich finde das Vorwort deshalb so toll, weil ich mich tatsächlich immer gefragt habe, die meisten Bücher, die ich lese, lese ich ja tatsächlich viel eher wegen der Geschichte, wegen der Aussage, wie ist es politisch zu werten, was passiert da in der Kultur. So. Und Truman Capote ist der einzige Schriftsteller, bei dem ich die ganze Zeit über diese super einfache Sprache staune und weinen möchte vor Begeisterung. Also das rührt ganz viel in mir an. Und da hat es mich tatsächlich immer interessiert, wie macht er das, wie ist er dazu gekommen. Und das finde ich da total gut. Du hast über Bret Easton Ellis gesprochen.
Das ist sozusagen fast eine Zugabe. Und das
ist halt das Spannende. Für mich erklärt das ganz viel und es beantwortet ganz viele Fragen, die ich hatte. Und ich hätte es als Nachwort ganz doof gefunden, weil diesen Abschluss, den er findet, dieses Interview, was er mit sich selbst führt, was so super fantastisch ist, danach kann nichts mehr kommen.
Genau, kommen wir mal zu dem. Weil das Vorwort haben wir jetzt, ich in meiner Rezension, ewig ausgeritten. Heiko, letztes Wort zum Vorwort.
Ich würde dann mal zur letzten Story ankommen. Ich stimme absolut mit euch überein, dass das letzten Endes ein Nebenkriegsschauplatz ist. Ich habe auch ein anderes Thema, worauf ich kommen will. Letzter Satz dazu. Wir als Fans, Irmgard und ich, für uns ist das sozusagen wie eine Zugabe und unseren Lesegenuss hat das sozusagen sowohl dein als auch mein nicht beeinträchtigt. Ich finde es hochspannend, wenn man schon mal jemand hat an unserem Tisch, der Capotis Werk vorher eben einfach, manche Filme rutschen durch, manche Sachen, die alle kennen, hat einer nicht gelesen oder nicht gehört, nicht gesehen. Diesen Fakt gibt es. Was ist das also, was hat das Vorwort sozusagen für jemanden, wie hat er zu tun, wenn er erstmalig auf Truman Capote stößt?
Und dann ist das, es vielleicht einschüchternd.
Das ist in meinen Augen wunderbar wiedergegeben worden durch Herrn Falschgold.
Punkt, Ende. Kommen wir zur letzten Story. Das ist sozusagen, wer die Story noch nicht gelesen hat, es geht im Prinzip, es ist eine, wie ich finde es, hilarious, witzige. Hallo, bist du noch wach? Ja, ich bin noch wach. Kannst du noch nicht schlafen? Nee, ich kann noch nicht schlafen. So, und so unterhält sich Truman Capote mit sich selber. Die reist ja aus dem... Also stilistisch reißt die ja komplett raus aus dem Buch. Das Buch sind kleine Geschichten und das ist ein Interview mit sich selbst. Gut, es bleibt drin im Kontext stilistisch, weil es ein Interview ist und selber führt ja sehr viele Interviews in dem Buch. Aber meine Frage ist die, weil ich ja Truman Capotes Werk nicht kenne, ist die letzte Geschichte eher, ist sie ein Ausreißer in seinem gesamten Werk oder ist die eher prototypisch? Weil sie hat mir als ohne Scheiß, am besten gefallen. Das ist meine Art von
sie
Humor.
Sie ist ein Ausreißer. Truman Capote schreibt zwar sehr viele hübsche Porträts über bekannte Personen. Ich habe heute noch mal eine Kurzgeschichte von ihm gelesen. Da schreibt er über Louis Armstrong und sagt, das war mein bester Freund, als ich 4 Jahre alt war. Er wusste nichts davon, weil er ihn beim Konzert sieht und da ganz begeistert ist. So, aber ganz oft sind die Geschichten, die er schreibt, losgelöst. Also die haben keine vordergründig-politische Aussage. Die äußern sich ganz selten zum Zeitgeschehen. Es kommt eher über diese Person rein. Also es sind die einzigen Geschichten, wo ich Landschaftsbeschreibung lesen kann und die Luft flirren sehe und das alles ganz fantastisch ist. Und dieses Selbstinterview ist was ganz Besonderes, weil er ganz viel über sich erzählt, was man sonst nirgendwo liest. Also es gibt diesen einen Interviewband.
Er wäre eine Person der Zeitgeschichte gewesen, die berühmt war wie ein bunter Hund und jeder wusste alles.
Ja, nein, also ich glaube, dass ganz viele von diesen einzelnen Fakten bekannt sind. Aber was das ganz Besondere an diesem Selbstinterview ist, ist, dass er ganz tief gucken lässt. Also er stellt sich selbst als siamesischen Zwilling dar, in einer fantastischen Form und schreibt ganz viel über Ängste. Und er schreibt, also das sind auch die Sachen, wo ich die meisten Zitate dann rausgesucht habe. Er schreibt über verschiedene Ängste und sagt, er will nicht betrogen werden, er will nicht abgelehnt werden und beschreibt dann Anekdoten und dann kommt hintenrum so zwei Sätze und dann sagt er, das sind so spezifische Sachen, aber das Schlimmste sind immer noch diese Ängste, die die Schritte im Mind, im Gehirn hinterlassen, die man quasi selber hört und die nebenbei vorbeifliegen. Und dann ist er auf der anderen Seite wieder so super witzig und was es, glaube ich, sonst nicht gibt, also selbst die Wikipedia-Seite, die relativ ausführlich ist, da steht eben nicht drin, was er kann und was er nicht kann. Also mein Lieblingspart aus dem Interview ist tatsächlich, wo er aufführt, was er kann. Er kann Eisskaten, er kann Skifahren, er kann umgekehrte Bücher lesen, er kann Skateboard fahren, er ist total schnell mit Maserati gefahren und er kann ein sehr tolles Soufflé machen. Und dann wird gefragt, was er nicht kann und dann kann er eben das Alphabet nicht in der richtigen Reihenfolge aufzählen. Und er kann keine Mathematik und aber wie er das quasi alles sagt, das ist halt super lustig. Und worauf ich besonders abgefahren bin, und dann höre ich auch gleich auf, ist diese Strong Dislike List. Und das ist so fantastisch. Also heutzutage kann man nur Sachen liken oder man kann sie nicht liken. Und er macht es wirklich auf. Nee,
andersrum. Man kann heutzutage nur Sachen liken.
Facebook. Ja, eben meine ich.
Kein Anliken.
Eben. Du kannst es nur liken, aber eben nicht anliken. Genau. Und er macht es direkt damit auf. Und das ist fantastisch, weil das wird auch nochmal wiederholt. Und es ist eine Liste, mit der man heutzutage, glaube ich, nicht mehr viel anfangen kann. Ich habe heute dann drei von den Personen gegoogelt. Es ist ein ehemaliger Supreme-Court-Richter drauf, der für die Todesstrafe war. Werner Erhard, habe ich gegoogelt, war ein Typ, der Seminare angeboten hat, wo die Leute ihre Persönlichkeit entwickeln sollten und die aber einen ganz großen Drill dabei hatten. Also es klang alles ganz gruselig. Es sind gleich zwei Prinzessinnen drauf, nämlich einmal die Schwester von der Königin Elisabeth, das ist Prinzessin Margaret, und ihre Tochter Princess Anne. Und dann sagt er gar nicht so viel dazu. Und das finde ich aber so toll, dass er das eben auch einfach macht. Also er war ein toller Gesprächspartner und auf Partys und jeder kannte ihn, aber er hat es halt so überhaupt nicht nötig. Und gleichzeitig zeigte was von seiner Verletzlichkeit und das macht es einfach hilarious.
Ja, heute kann man sozusagen in der Sache liken, wenn man sie auch kacke findet. So, das ist irgendwie
man muss schräg. Liken.
Ja, man muss sie liken, um sozusagen zu unterstreichen, dass man sie auch schrecklich findet. Anyway, was ich als Nachtrag oder als Ergänzung Irmgard noch zu dieser speziellen Story, wie siamesische Zwillinge Sex machen, sagen wollte, dass er sozusagen, er schafft fast vier verschiedene Ebenen sozusagen mit sich selbst, weil er dieses Interview mit sich selbst sozusagen einbindet in einen vorher und nachher stattfindenden Einschlafdialog sozusagen mit seinen inneren Zwitter-Ichs, die so hacken und die so arbeiten. Und das findet auf einer schnottrigen, subjektiven Ebene statt, wie man sich manchmal so selber piesackt über Sachen. Oder na, warst du hier ganz koscher oder hättest du hier noch mal ein bisschen ehrlicher sein können? Während dieses innen stattfindende, also wenn ihr so wollt, gibt es drei Teile. Es gibt diesen Einschlafdialog, der ist am Anfang und am Ende. Und in der Mitte gibt es wirklich so abgesetzt ein richtig gehendes Interview mit sich selbst.
Was aber nur eine der Seiten führt, das muss man dazu sagen. Die andere hat gar keinen Bock auf das Interview. Das macht nur ein Teil von ihm. Und das macht es auch nochmal total lustig.
Okay, lustig ist das in jedem Sinne, aber eben auch insofern tiefblickend, weil er dort einen ganz klaren Unterschied macht zwischen Dingen, in denen er offensiv, sozusagen technisch, in rationalen Situationen in seinem Leben Angst hatte, indem ihm was Schlimmes widerfahren ist, was zum Teil ziemlich zauberhaft beschrieben ist. Gerade wie er auf Hawaii da beschreibt, wie ihn ein paar Hunde beinahe platt machen und er dort eine Stunde steht in einem Putt vor still dastehenden Hunden und er sozusagen
Dobermännern,
durch ein Pfiff des Hausmeisters dann erlöst wird. Plötzlich erlöst wird oder eine Schlange hat ihn gebissen und wie es ihm damit ging und welche Ängste sich damit verbinden. Und das beschreibt er eigentlich nur, um klarzumachen, dass das handelbare, sofern man sie überlebt, irdische Ängste sind, vor denen niemand Angst haben muss. Und er beschreibt das sozusagen, er stellt es gegenüber den eigenen inneren Dämonen und Ängsten.
Und ich finde halt, ich muss mal aufs Vorwort zurückkommen, das Vorwort ist redundant, es ist viel zu ernst. Ich rede um meine Arbeit, wie schwer das alles ist. Das Ende, die letzte Story, behandelt ja eigentlich fast das Gleiche, ein bisschen ausschweifender, aber in einer Form, wie ich mir es vorstelle. So redet man über sich selber, mit einem Augenzwinkern. Jeder weiß, was gemeint ist, man hat noch dabei zu lachen. Das Vorwort ist furchtbar ernst und du sagst, ja, das verstehe ich alles. Das Nachwort, also das ist ja faktisch wie ein Nachwort, die letzte Story, da sagt jeder, super,
jetzt habe ich nicht verstanden. Ich muss da einen Einwand machen. Also, ob es sozusagen genusssteigernd für die Lektüre dieser Texte ist, das sei dahingestellt. Das ist auch, glaube ich, gar nicht der Punkt, den wir besprechen. Spannend finde ich an dem Vorwort, deswegen wäre es mir vielleicht auch lieber als ein Essay extern oder als Nachwort gewesen, sozusagen extern. Der Punkt, ich finde ihn gar nicht so ernst im Sinne von Bier ernst, sondern er beschreibt da einen ganz wichtigen Punkt, nämlich welche Funktion hat Sprache, wenn sie nicht nur einem selbst zum Anspruch genügend perfekt ist, sondern welche politische Funktion hat sie auch? Und in welcher, wenn man sozusagen diese Geschichten liest, dann ergibt sich ein Kaleidoskop und ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und man muss nichts, oder er muss nichts tendenziell beurteilen oder noch in einem Nachsatz sozusagen wie die Überstimme, wie man heute so oft liest, dass jemand dann monologisiert bzw. moralisiert. Er hat das alles in der Beschreibung. Man fliegt förmlich in diese Zeit und man bekommt mit, wie funktionieren Dinge, wie funktionieren sie nicht. Und das ist faszinierend.
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass er im Vorwort über sein Werk schreibt, über das, was Leute mitbekommen. Und das ist in dem Interview mit sich selbst als siamesischer Zwilling, da geht es um sein Wesen an sich. Und dazu hat er eigentlich relativ selten irgendwas raushängen lassen. Also er war natürlich in diesen ganzen Klatschspalten drin, aber das ist was extrem Enthüllendes. So, wenn das eine dich eben als Literaturinteressierten interessiert, dass du eben wissen möchtest, wie hat sich das Werk entwickelt, was gab es da. Und dann aber im Nachwort kommt eben dieses, wer war er wirklich? Und was mich daran relativ fasziniert hat, war auch, er sagt ja dann zum Beispiel sehr offen, er ist schwul. Es gab dann immer so ein bisschen eine Kontroverse. Er war einer der Ersten, die halt, oder der da sehr offen damit umgegangen ist. Das
hat mich sehr überrascht
für die Zeit. Der gleichzeitig aber nie als Ikone der Schwulenbewegung galt. Also er hat da keinen politischen Kampf ausgefochten und beschreibt dann aber schon, das kommt in so einer ganz kurzen Passage in der letzten Geschichte mit vor, dass ihn Frauen immer um Autogramme gebeten haben. Er hatte kein Problem damit. Aber die Männer, die eins haben wollten, haben immer dazu gesagt, das ist aber für meine Frau oder meine Freundin. Und was es aber, ich glaube, sein Werk eben dann auch so schön macht, ist, dass es aufgrund seiner Außenseiterstellung, die er immer hatte, und zwar nicht nur aufgrund seiner Sexualität, sondern eben auch, er war sehr jung, als er angefangen hat zu schreiben. Er war exzentrisch so und stand da immer außerhalb. Dass er das, glaube ich, trotzdem, dass er dann gar nicht in so eine typisierten Frauen-Männer-Bilder aus der Zeit reinkommt und es eben auch heute noch total lesbar ist, ohne dass man dann denkt, das ist jetzt aber schwul oder männlich oder das ist 60er, sondern es geht dann tatsächlich ganz viel darum, was fühlt da jemand, was ist die Geschichte und das macht ihn so extrem lesenswert.
Die Story mit den Autogrammen, die Männer immer nur abholen für ihre Frauen, kleiner Einwurf, gibt es auch heute noch. Ich habe ein Interview mit David Sedaris gesehen, der ein bekannter schwuler Geschichtenschreiber ist und gar nicht so weit weg ist, wenn ich jetzt drüber drüber nachdenke.
Er schreibt nicht so gut. Er ist lustig, aber er schreibt nicht so gut.
Und er war jetzt auf Lesereise und hat dieselbe Nummer erlebt. Die Leute haben sich Autogramme geholt und die Männer, die am Tisch standen, haben gesagt, für meine Frau.
Also wir reden über Dinge, die sich nicht ändern.
Und das war nämlich eigentlich eine Brücke, die ich gerade schlagen wollte. Mhm. Wie würde denn Truman Capote heute schreiben? Leben, wie würde er aufgenommen? So versetzt mal Truman Capote, so wie ihr ihn seht, von den 50er bis 70er.
Genau so.
Also ich fange mit dem Gedanken an, den ich noch ausführen wollte, ja, weil der auch eine Brücke schafft. Ich glaube, dass uns nie ganz klar ist, wie revolutionär diese Geschichten für diese Zeit waren. Und das ist Spekulation, wer auch immer vielleicht dafür gesorgt hat, dass das klar geht, ob das Capote selber war, der sich nie ganz sicher war, wie das gelesen wird, oder ob das vielleicht sogar ein Verleger war, das werden wir nicht mehr rausfinden. Aber das ist genau der Punkt. Heute wären diese Geschichten in meinen Augen genauso revolutionär und könnten aber genauso schnell untergehen.
Die Rezeption, das brauche ich, also dass die noch genauso revolutionär, vielleicht nicht mehr ganz so, aber von der Stilistik her.
In ihrer Einfachheit sozusagen.
Aber jetzt, wie würden sie aufgenommen? Wie würde Capote, würde der heute als in allen Talkshows rumgereicht, würde er twittern oder bloggen oder was
immer? Also er würde meiner Ansicht nach damit komplett untergehen. Komplett. Es sei denn, er hätte vorher ein Katzenbild gepostet.
Ich glaube, er würde genauso aufgenommen werden, weil was mich daran wirklich, also zum Beispiel, ich nehme eine andere Schriftstellerin und mir fällt der Name nicht ein, das Herz ist eine Eise, Carson McCullers, die auch so ein bisschen zur Südstaaten-Gotik gehört, wo er mit seinen Anfangswerken steht. Und bei ihr ist es so ein bisschen schlimm, weil da ist in der deutschen Übersetzung immer von Negern die Rede. Und bei ihr ist es so ein bisschen, da wird das Werk älter, da liest man das ganz stark in so einem Zeitkontext. Und bei Truman Capote fehlt das. Also ich habe das versucht, in meiner super kurzen Einleitung so ein bisschen zu sagen, was es für ein Genuss ist, das zu lesen. Und diese Sätze gehen nicht weg. Also diese ganze harte Arbeit, die er beschreibt, und einem gefällt es, den anderen gefällt es nicht, dass er diese Beschreibung einfügt, das ist immer noch so. Man wüsste nicht, ob er damit so erfolgreich wäre, weil kaltblütig eben damals wirklich was komplett Neues wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass er genau wie damals, er hat damals auch viel für große Literaturmagazine geschrieben, und er würde wahrscheinlich tolle Reportagen im New Yorker, in Vanity Fair oder im Playboy veröffentlichen. Und ich glaube, er würde nicht twittern und er würde auch nicht bloggen, außer Partybilder von sich und Andy Warhol.
Ich glaube, er wäre einer der meistgefollowten Intellektuellen auf Twitter, ein Stephen Fry.
Aber er würde permanent
Kotten raushauen in diesem, also Kotten ist jetzt ein falsches sächsisches Wort, sondern er würde ganz bösartige kleine Kommentare zu Personen der Zeit.
Ich habe
Twitter. Das hat er damals aber auch schon gemacht.
Ja, also Der Schreibstil ist ein ganz anderer als der von Bret Easton Ellis. Was die beiden Männer eher eint, ist, dass es sozusagen die Realität da draußen sehr umtreibt oder umgetrieben hat. Das, was da wirklich passiert da draußen. Also sozusagen in dem Blick auf die Thematik dessen, was geschieht, sind die beiden sich sehr ähnlich.
Ich will komplett widersprechen. Weil Bret Easton Ellis bringt so ein Zeitgefühl zum Ausdruck, die Langeweile, American Psycho, die Entfremdung, die Hohlheit des Lebens, diese ganzen Sachen. Und das macht Truman Capote nicht. Wenn du von ihm das Buch Die Grashafe liest, dann kannst du dir einen fucking Sumpf vorstellen und wie alle auf Apfelbäume klettern. Und das machen Leute heute immer noch und legen sich ans Meer und sehen was. Und also ich glaube, dass Bret Easton Ellis sehr viel eher so ein Zeitgeist widerspiegelt und aber eben auch nie ablegen kann, dass er der gelangweilte, dauerkoksende Egomane ist, wohingegen Truman Capote natürlich sehr auf sich bezogen ist, weil er kann ja nur aus dem, also das sagt er ja auch ganz deutlich, er kann nur über Sachen schreiben, die er weiß und die er empfindet, und er ist dabei aber viel klüger und viel zeitloser. Also ich glaube, dass Bret Easton Ellis wirklich so eine zeitgeschichtliche Sache ist, und wenn man heute American Psycho liest, ich habe es vor... Es ist uralt.
Ich bin ziemlich kurz auf
nee, aber du sagst eben Bret Easton Ellis, und ich habe auch die anderen Bücher von ihm alle gelesen. So, das sind Sachen, die sind heute weg. Also auch aus Glamorama, was danach kommt, diese Modelgeschichten, das ist eine Welt, die ist untergegangen. Das kannst du lesen und dann weißt du, okay, Anfang der 2000er, da war das so und die Leute waren alle angekotzt und mussten viel Drogen nehmen. Und Truman Capote hat viel gesoffen und viel Drogen genommen, aber die Geschichten sind toll.
Ich habe eine Hand aufs Herz Frage. Ihr habt ja alles gelesen von Capote und beschreibt in Rezensionen, jetzt im Gespräch, hervorragend, wie gut er schreibt, stilistisch, inhaltlich, wie wichtig er für die Zeit war. Ist eure Liebe für Truman Capote vielleicht aber auch ein kleines bisschen eine Liebe für die gute alte Zeit, als man noch Flugzeugtickets unter falschen Namen kaufen konnte und geraucht hat in der Kirche?
In meinen Augen überhaupt nicht. Das ist ja auch, man kann Alkoholiker sein und der eine ist Rotweintrinker. Und der andere trinkt sein Leben lang Bier, aber es ist ja letzten Endes ist dasselbe. Was ich vor uns meinte, ist einfach, Capote war nie nur auf der Höhe des Zeitgeistes damals. Er hat diesen Zeitgeist eigentlich geprägt, er hat ihn geschaffen. Er hat ihn sozusagen herausgeschrieben mit Kaltblütig. Und das ist das, woran heute jemand wie Bret Easton Ellis eingeht, weil er das eben nie hinkriegt. Also das, der Punkt ist nie, was der in seiner Jugend für Bücher geschrieben hat. Es ist überhaupt auch nicht der Punkt Breakfast for Tiffany. Das ist nie das, was letzten Endes von Capote bleiben wird, so zauberhaft das die Geschichte ist. Und letzten Endes,
die habe ich mal vor Augen.
Letzten Endes wird vielleicht zur Tragik von Bret Easton Ellis sein American Psycho bleiben. Aber das ist nie das, wovon ich spreche, sondern dieses Ringen, sich mit dem Leben da draußen zu beschäftigen. Der eine kackt dran ab, der andere hat es hingekriegt. Und da hast du völlig recht, Irmgard. Das hat eben mit Bildung und Verwurzelung zu tun. Bei dem einen mit Defätismus und negativen Sehen und bei dem anderen mit dem augenzwinkernden, wirklichen, echten Reflektieren. Das ist der Unterschied und gleichzeitig eine Gemeinsamkeit.
Ich würde die Frage komplett anders beantworten. Also, ich würde zustimmen, es ist nicht die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, weil er beschreibt in seinen Geschichten auch ganz viele Sachen, wo klar ist, dass es eben nicht gut ist. So, also Harper Lee, die mit Wer die Nachtigall stört, die beschreibt ihn ja als Kinderfigur in dem Buch und hat dann später bei Kaltblütig als seine Hauptrechercheurin gearbeitet. Und er hat auch so ganz viele Geschichten drin, wie zum Beispiel, die fand ich extrem lustig, er zieht da mit seiner Putzfrau durch Manhattan und schaut ihren Tag bei der Arbeit zu und die kiffen sich da die Birne weg und bis die Frau ihren Job bei irgendjemandem verliert und das Ganze ist extrem lustig. Und es ist aber auch eine Geschichte, wo du siehst, dass die gute alte Zeit ist keine gute alte Zeit. Also selbst wenn er über irgendwelche, oder diese Geschichte, die titelgebend war, Music for Chameleons, die unterhalten sich zwar viel über die Vergangenheit und da ist so ganz viel Würde und majestätisches Gebaren, aber er sagt da nie, oh, das muss alles wieder so werden. Also weil er trotzdem ja ganz klar sieht, was es damals gab. Und er ist jemand, der das halt damals schon abgelehnt hat. Also Stichwort Rassentrennung, Diskriminierung von Homosexuellen, auch wenn er nicht mit Plakaten rumgelaufen ist. Und das macht ihn heute noch so aktuell. Aber es ist nie die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die gar keine gute war, was er eben auch ganz klar zeigt.
Also Herr Falschgold hat eine Frage gestellt und ich bin deswegen nie dazu gekommen, diese Frage zu beantworten.
Ich habe mich schon gewundert,
dass ich erzählt habe, was ich gerne sagen wollte. Ne? Das habe ich früher mal in Interviews gelernt,
dass man das immer wieder tun
muss. Aber ich hätte natürlich auch die Frage beantworten wollen. Also ich denke, dass es nie die Sehnsucht nach der guten alten Zeit ist, weil Capote absolut relevant wäre heute. So, und man muss einfach, man kann, wenn man Lust hat, versuchen, sich vorzustellen, welche Themen er sich heute wählen würde und was er tun würde. Mein Punkt vorhin war, dass ich mir nicht sicher bin, ob er damit Erfolg hätte. So, wenn er nie mit irgendeinem Paukenschlag vorher, auch wie damals, ganz gleich, Erfolg gehabt hätte mit einer Geschichte, mit einer Sammlung wie Music for Chameleons, weil die sozusagen auf jegliche Effekthascherei par excellence verzichtet.
Aber würde es nicht reichen? Das ist ein bisschen freveln, wenn jemand ein so gutes Buch geschrieben hat, offenbar, ich habe es noch nie gelesen, wenn er ein wunderbarer Essayist im New Yorker wäre und da alle drei Monate wie Simon Hirsch einfach eine tolle Reportage
wäre genau mein Beispiel gewesen, weil ich konnte mich an diese eine Sibirien-Reportage erinnern, die war
George Packers, die, glaube ich,
20 Seiten lang und er schreibt ja über diese Reise, dieses einen Pogian Bess ist es, glaube ich, und es wird in Russland aufgeführt, in der Sowjetunion damals. Und er reist mit denen rum und schreibt darüber und bringt den staunenden Leuten da so eine Reportage zurück. Und
the Muses are heard.
Genau, the Muses are heard. Und ich kann mir das eben auch gut vorstellen. Wahrscheinlich würde er da veröffentlicht werden. Wahrscheinlich hätte er da auch diese ganzen Kurzgeschichten, die man heute bekommt, wo eben eine Kompro-Heft draußen, da wird erzählt, es ist Stoff für die nächsten 70 Jahre da, von guten Geschichten, die veröffentlichen können. Es ist übrigens die einzige Rubrik, die ich im New Yorker nie lese, ist die Kurzgeschichte. Ich lese die eben bei Truman Capote.
Ich lese sie immer an und finde meine Meinung zur Kurzgeschichte.
So, aber ich glaube, dass er erfolgreich wäre. Also natürlich geht es bei so Sachen auch immer darum, hast du einen guten Verlag, hast du einen guten Agenten. Das war damals nicht viel anders so, aber diese Bücher sind so gut. Es gäbe immer wenigstens so eine kleine Fremdgemeinde, klar.
Die abschließende Frage von mir wäre, ich habe ja gesagt, ihr habt einen Fauxpas begangen, indem ihr mir meiner Meinung nach das falsche Buch als erstes gegeben habt. Wenn ihr dem zustimmt oder nicht zustimmt. Welches Buch sollte ich zuerst lesen? Sollte ich chronologisch vorgehen im Schaffen von Capote oder gibt es eins, wo ihr sagt, fang doch mal mit dem an, wenn dir die Kurzgeschichten schon mal nicht so zugesagt haben, haben mir zugesagt, aber meine Rezension ist schon gesendet worden. Was wäre das Buch, was mich als nächstes überzeugen sollte von Truman Capote?
Ich denke, dass wirklich die Muses auch hört. Das ist eben diese großartige Reportage mit Pogi und Bess in Russland. Die ist ganz fantastisch. Ich habe damals mit der Grashafe angefangen, wo das Sujet eher eins gewesen wäre, was mich so
worum geht's
nicht interessiert.
Ich denke mal bei Grashafe ein Glasperlenspiel.
Nee, es ist ein Teil seiner Kindheit. Also es ist relativ autobiografisch, er erwähnt es kurz in der Werkbeschreibung, die nicht leiden kannst, wo er sagt, er hat im Nachhinein festgestellt, wie autobiografisch das ist und er war total schockiert darüber. Ein kleiner Junge kommt zu seiner Tante und ein paar absonderlichen Gestalten da halt in den Süden der USA und da wird über seine Ereignisse berichtet. Viel Natur, viel seltsame Sachen, es kommt ein Transvestit vor. Das war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe und dann denke ich, dass man von ihm alles lesen kann.
Ja, das ist klar. Also ich sollte mit der, wie du es jetzt beschreibst, würde ich auch wahrscheinlich mit der Grashafe anfangen.
Nee, die Muses erhört. Fang damit an, okay. Du magst Reportagen, das ist ganz fantastisch.
Okay. Heiko? Also gerade, weil du kein Fan der kurzen Geschichte bist.
Ja, wird's schwer, wird's ganz schwer.
Habe ich natürlich, da ich jemand bin, für den gibt es, da halte ich es mit Stephen King kein größeres Vergnügen, als sich abends im Warmen irgendwie in den bequemen Sessel zu setzen, einen Drink zu haben und eine fantastische Novelle oder Kurzgeschichte zu lesen. Das ist mir sozusagen gerade in der heutigen sprunghaften Zeit, wo es manchmal schwer ist, ein Buch über Tage und Wochen mitzuschleppen und den Spannungsbogen dann für sich selbst aufrechtzuerhalten, ist das eine Kunstform, die aussterbend ist. Die Zeitungen gehen alle pleite, die Kurzgeschichten veröffentlichen, beziehungsweise, wie ich gerade gehört habe, sie werden kaum gelesen, sie werden nicht verlegt und sie sterben aus im Moment. Also das müsste dir alles in Gefallen tun. Auf jeden Fall, mir macht es mein Leben ärmer. Ich würde dich gern für die Kurzgeschichte begeistern, deswegen sage ich Die Stimme aus der Wolke. Das ist sein letzter Erzählungsband. Den würde ich sagen, den muss man unbedingt gelesen haben. Das ist sozusagen, geht für mich noch einen Schritt weiter als Music for Chameleons. Und dann möchte ich natürlich an der anderen Seite kaltblütig ans Herz legen. Den großen Solitär in meinem Leben, der alles verändert hat.
Dankeschön. Lumgard, Heiko, Herr Falschgott an diesem Mikrofon. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.